Melanie Amann war bei Ben ungescriptet oder wie viele Medien sagen, Ben unscripted, warum auch immer, ich verstehe es nicht. Sie war bei ihm im Podcast zu Gast und er war auch bei ihr zu Gast oder so ähnlich. Auch Melanie Amann lässt uns wissen, dass Ben es ja versäumt hat, den bösen Björn Höcke einzuordnen, ja. Schließlich hat sie das ja in der Vergangenheit immer getan, wenn es um die AfD geht. Wer das neue Podcast-Format von Melanie Amann sieht, Amann Unframed, dem fällt auf, dass es wirklich sehr nah am Format von Ben dran ist. Amann Unframed. Also Amann ungeframed oder nicht geframed. Das Un natürlich in Klammern gesetzt, also nicht das ganze Wort. Schon ein bisschen was anderes. Der Framing, das ist quasi sowas wie eine unterschwellige Manipulation, in dem Amann übrigens in ihrem Podcast oder in ihrem Intro vom umstrittenen Podcaster Ben spricht, betreibt sie genau das Framing, vor dem sie ja ansonsten irgendwie ein bisschen warnt. Einige da draußen, und ich gehöre auch dazu, haben sich die Frage gestellt, warum der Podcast in zwei Teilen veröffentlicht wurde. Einmal auf Bens Kanal und einmal auf dem Kanal von Melanie Amann, beziehungsweise auf dem Kanal von Funke News. Also dort, wo dann dieser Amann-Podcast demnächst laufen soll. Ich habe Ben gefragt, wie das abgelaufen ist. Melanie Amann hat Ben für ihre erste Podcast-Folge als Gast angefragt. Weil er aber sehr viel zu tun hat und es für ihn zeitlich nicht so schnell einfach möglich war, für ihren Podcast nach Berlin zu kommen, in das Funke-Studio, hat er ihr diesen Deal vorgeschlagen. Sie kommt zu ihm nach Köln, dafür wird der Podcast dann in zwei Teilen veröffentlicht. Der erste Teil bei ihm, der zweite Teil dann bei ihr. Und sie kann es gleichzeitig auch als Werbung für ihren neuen eigenen Podcast nutzen, Amann Unframed. Dass sie jetzt quasi als Gast in einem anderen Podcast, in ihrem eigenen Podcast als erstes auftritt, halte ich für einen durchaus fragwürdigen Schachzug. Noch weniger aber verstehe ich, warum sie keinen eigenen Kanal dafür hat und stattdessen die Videos auf dem Kanal von Funke News veröffentlicht werden. Ich habe den ersten Teil bei Ben alles klar, der nächste Teil ist bei Melanie Amann auf dem Kanal, also gucke ich, ne, Amann Unframed und es kommt irgendwie nichts, aber das Video bei Funke News. Ich habe mir dann auch die anderen Formate auf dem Funke News Kanal angesehen, da gibt's noch zwei weitere Podcast-Formate. Und die reine Audio- und Videoqualität würde ich da als eher unterdurchschnittlich in der heutigen Zeit bezeichnen. Der Gast im Podcast-Format Meine schwerste Entscheidung bekommt bei Funke News beispielsweise das günstige 80€ Rode Podcaster-Mikrofon hingestellt. Und die Kamera, die zeigen den Hintergrund und die Akustikelemente genauso scharf wie den Gast. Ich finde, das lenkt ein bisschen ab. Allerdings sieht man dann wiederum die Akustikelemente relativ gut und die von Hofer, die kosten gleich mehrere tausend Euro. Ich glaube, ich hätte eher mehr Geld in Ton und Kamera investiert und vielleicht weniger in das reine Studio. Also das kann man auch deutlich günstiger ausstatten, um für bessere Akustik zu sorgen. Aber sei es drum, das ist nur meine Meinung. Geld wollte man jetzt anscheinend nicht besonders viel in den neuen Amann-Podcast investieren oder in dieses Projekt. Der YouTube-Kanal Funke News, der hat übrigens vor dem Video mit und von Ben 30.000 Abonnenten. Der Kanal von Funke News besteht seit sage und schreibe 16 Jahren. In 16 Jahren 30.000 Abonnenten zu sammeln, ist jetzt nicht besonders viel. Ich verstehe nicht, warum man das nicht wie beispielsweise bei Ronsheimer gemacht hat, dass sie auch ihren eigenen Kanal für den Podcast bekommt. Oder weiß nicht, bei Kissler Kompakt beispielsweise. Für sein Format hat man ja den Kanal von Stimmt der Nachrichtentalk einfach umbenannt und dann ihm zur Verfügung gestellt. Aber auch das wäre ja eine Möglichkeit. Aber Amann soll jetzt auf einem drittklassigen, wirklich schlecht geklickten News-Kanal ihre Podcasts veröffentlichen? Ich möchte noch ein paar Worte zum Inhalt des Gesprächs verlieren. Eine Stelle, die ich besonders hervorheben möchte, die ist in dem ersten Teil bei Ben zu sehen. Da geht es um den Haltungsjournalismus, ja. Ben sagt, Journalisten wären oder wählen hauptsächlich links-grün. Aber Melanie Amann, die widerspricht da vehement.
Wenn man sich anguckt, wie empirisch Journalisten wählen, dann gibt es einen ganz klaren Versatz links-grün. Ganz, ganz klar.
So. Darf ich da nur ganz kurz, ja, es tut mir leid, aber dieses, es wird immer wieder gesagt, es gab einmal bei Volontären beim, ich glaube, Bayerischen Rundfunk, bei einem Teil der ARD oder vielleicht auch bei der ganzen ARD, weiß ich nicht mal, wurden nur die Volontärinnen und Volontäre haben eine Wahl durchgeführt. Was wäre, wenn jetzt Bundestags wäre, so eine Pseudowahl? Und da war eine klare Mehrheit Rot-Grün. Diese Studie wird immer wieder herangezogen, um zu sagen, Journalisten wählen ja alle in überwältigender Mehrheit Rot-Grün. Und ich sage dir, ich bin so viel, also guck dir doch mal die Medienlandschaft an. Das größte Verlagshaus in Europa, eines der größten der Welt, ist Axel Springer. Links? Nee. Also wer dominiert denn den Medienmarkt? Neuzürcher Zeitung hat eine große Leserschaft in Deutschland. Links? I don't think so.
Ja, aber die
FAZ, ist wo ich angefangen habe, und das ist, die sind auch da, also die konservativen Kolleginnen und Kollegen, denen ich begegnet bin, die waren total weltoffen und mit denen konntest du reden. Die waren jetzt überhaupt keine verknöcherten Rechten oder so. Wäre ich nie auf die Idee gekommen, das zu sagen. Die würden sich auch nicht selber als Rechte verstehen, aber selbstverständlich hatten die eine konservative Weltsicht und das verstecken sie nun wirklich nicht. Also in den Kommentaren ist das total offen. Und sozusagen, und mich irritiert es einfach, und da will ich dich aber jetzt nicht irgendwie belehren oder ich merke, bei mir geht immer so ein bisschen das Debattieren mit durch, dass ich dann so die Leute, ich will die überzeugen, so ich will gewinnen, so diese Diskussion. Und das, da muss ich mich auch zügeln ein bisschen. Aber wenn ich das höre, die Medienlandschaft, die sind alle so links und die wählen alle links-grün, es ist nicht das, was ich erlebe, und es ist auch nicht das, was ich in der Berichterstattung der großen Medienhäuser widerspiegelt. Guck dir.
Melanie sieht das ganz anders und spricht über eine Befragung unter ARD-Volontären. Und also ARD-Volontäre und beim Deutschlandradio wurde gefragt. Die Befragung stammt aus dem Jahr 2020. Da wurden 150 Volontäre befragt, beziehungsweise die wurden angefragt, bei der Befragung mitzumachen. Geantwortet haben letztlich nur 86. Von diesen 86 würden 57% die Grünen wählen, 23 von ihnen die Linke, 11% die SPD, 3% CDU/CSU und einer die FDP, also tatsächlich einer. Der Journalismus in Deutschland ist in der absoluten Masse links-grün, beziehungsweise erst grün und dann links. Auch wenn Amann das nicht wahrhaben will oder ihre persönliche Erfahrung sich damit nicht deckt, das ist der Nachwuchs, also die Volontäre. Wie sieht es denn jetzt bei dem bestehenden Personal aus? Ja, auch dazu gibt es tatsächlich Zahlen, liebe Frau Amann, und nicht nur die Befragung unter den Volontären. Studie Journalismus und Demokratie der Technischen Universität Dortmund. Ergebnisse der Journalismusbefragung 2024. 525 Teilnehmende. Ihr merkt, hier wird korrekt gegendert, also keine böse rechte Studie. Das mittlere Alter der Befragten 46 Jahre. Gefragt wurde unter anderem das hier. Viele Leute neigen längere Zeit einer bestimmten politischen Partei zu, obwohl sie auch ab und zu eine andere Partei wählen. Wie ist das bei Ihnen? Neigen Sie ganz allgemein gesprochen einer bestimmten Partei zu? 41% antworteten Grüne, 16% SPD, 8% CDU, 6% Linke, 3% die FDP und 23% gaben an, gar keiner Partei nahe zu stehen. Spannend ist hier, die Journalisten wurden auch gefragt, was glauben Sie, welcher im Bundestag vertretenen Partei Journalistinnen und Journalisten am ehesten nahestehen? 30% antworteten Grüne, 16% SPD, 7% CDU, 1% FDP, 1% CSU, 1% Linke und lediglich 17% gaben an, gar keiner Partei nahe zu stehen. Das heißt, werte Frau Amann, dass Journalisten in Deutschland sogar noch viel grüner und linker sind, als sie es selbst über sich bzw. ihre Berufssparte glauben. Diese Studie bzw. die Befragung der Journalisten wurde schon häufiger durchgeführt. Und hier zeigt sich auch ihr verschobenes Weltbild. Sie selbst glauben nicht, dass ihre Branche zur überwältigenden Mehrheit fast zu 2/3 grün und links ist, aber vor allem grün. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache und die Zahlen belegen das Gefühl der Menschen in diesem Land und auch das Gefühl, welches Ben im Podcast hat, ja, das trifft zu. Melanie Amann versucht immer wieder, das zu erläutern, was viele Menschen als Problem anerkennen und auch Ben als Problem identifiziert hat, diese kritische Einordnung von Journalisten.
Die Frau Amann war doch immer so nett, die war doch bei dem Treffen so total freundlich und hat mir dazugehört und ich konnte alles sagen und warum schreibt sie denn dann sowas Böses? So, wo dann meine Haltung wäre, ich höre mir das an, aber das heißt nicht, dass ich halt das verbreite, was du mir sagst, sondern ich höre mir deine Geschichte an. Du kannst sicher sein, dass sie sozusagen, dass ich deine Sicht der Dinge, dass die vorkommt. Aber das heißt nicht, dass ich einen Artikel schreibe, so wie du ihn gerne hättest, sondern ich lerne ja was über dich und ich berichte dann über dich und das ist mein Recht und meine Freiheit als Journalistin, dich kritisch einzuordnen. Das ist ja schon eine Art, das ist quasi, du machst wie so 50% Journalismus, scheint mir, ne? Also du gehst mit der Neugier des Journalisten ran und gehst mit der, sozusagen, also lässt die Leute erzählen, um dir ein Bild zu machen. Aber sozusagen das, was ich auch als, klingt jetzt so blöd, Service eines Journalisten oder auch Verantwortung eines Journalisten empfinde, die Dinge dann auch einzuordnen, aufzubereiten, so kritisch zu hinterfragen, dass man irgendwie den anderen nicht einfach nur seine Story erzählen lässt. Der Teil fehlt ja. Du sollst nicht den Leuten sagen, was sie denken sollen. Du sollst aber auch nicht sie alleine lassen mit der Story und dem Frame der anderen, der Leute, über die du schreibst. Dann hast du den Journalismus nur zur Hälfte gemacht. Auch wenn du dich nicht so verstehst, sehen die Menschen dich in dieser Rolle und in dieser Funktion und feiern dich dafür. Und das ist was, was mich natürlich nicht nur neidisch macht, sondern auch schmerzt, weil ich denke so, verdammt, irgendwie, das ist, wir hängen uns rein und wir, oder ich, das, und das sage ich wirklich mit gutem Gewissen für all meine Kolleginnen und Kollegen bei Funke und auch für die Ex-Kollegen beim Spiegel, dass wir schon, ich glaube, da steht sehr, sehr wenige Leute morgens auf und sagen, heute erkläre ich denen die Welt und zeige ihnen, wie schrecklich die AfD ist oder so.
Ben vertritt eine andere Philosophie als Amann. Er zitiert den kanadischen Psychiater und Philosophen Jordan Peterson. In seinem Buch 12 Rules for Life, 12 Regeln für das Leben, schreibt er bei Regel 8, sage stets die Wahrheit oder versuche nicht zu lügen. Und weiter erläutert er das noch mit, du musst dich davon befreien, dich um die Konsequenzen des Gesagten zu sorgen. Das passiert im deutschen Journalismus schon lange nicht mehr. Indem eingeordnet bewusste Informationen, wie auch eine Staatsbürgerschaft beispielsweise, weggelassen werden oder eine Staatsangehörigkeit, wird der Bevölkerung nicht die ganze Wahrheit erzählt. Damit fährt man die Regierungslinie. Das können wir ihnen leider nicht mitteilen, das würde große Teile der Bevölkerung verunsichern. Menschen werden regelmäßig belogen, Eltern belügen auch ihre Kinder und erzählen ihnen oftmals nicht die Wahrheit. Ein guter Journalist sollte aber stets auf der Suche nach der Wahrheit sein, auch und vielleicht auch gerade dann, wenn die Wahrheit unbequem ist und diese dann möglichst unverändert wiedergeben. Wenn die Wahrheit bei Corona war bzw. ist, dass die Erkrankung nicht mal im Ansatz so gefährlich ist, wie behauptet wurde, oder dass die Impfung nicht vor einer Ansteckung schützt, dann muss man das auch sagen oder in Beiträgen schreiben. Stattdessen haben Journalisten in Deutschland es vor allem als ihre Aufgabe angesehen, das, was die Regierung macht, einfach nur den Menschen besser zu erklären. Wenn in Bergamo beispielsweise Dutzende Lkw mit Corona-Leichen unterwegs waren, aber pro Laster nur ein Sarg geladen wurde, weil das die Vorgabe war, und mit diesen Bildern heute immer noch Panik erzeugt wird, dann ist das kein Journalismus, wenn man nicht die ganze Wahrheit erzählt, sondern ist das eher eine Form von Aktivismus. Wenn in Berlin ein 20-Jähriger in eine Schule eindringt und mutmaßlich auf der Toilette ein 11-jähriges behindertes Mädchen mit einem Messer bedroht und sie sexuell missbraucht, dann ist es kein Journalismus, wenn weggelassen wird, dass es ein Afghane gewesen sein soll. Das ist linker Aktivismus in Form von einer regierungstreuen oder regierungsunterstützenden Presse. Der Subtext dieser selektiven Berichterstattung ist dann, die illegale Masseneinwanderung nützt uns mehr, als sie an Schaden anrichtet, es werden mehr Menschen eingebürgert, das ist toll und außerdem kommen ja auch ein paar Fachkräfte. Melanie Amann hat ihren Podcast kürzlich auch beworben und in einem solchen Kurzvideo angekündigt. Darin hat sie dann die Frage beantwortet, ob sie Bens Podcast legitimieren würde, wenn sie ihn in ihren Podcast einlädt.
Legitimiere ich Ben Bernd, indem ich ihn in meinen Podcast einlade? Ich finde nicht. Ich finde, es ist ein Weg, ihn zu verstehen. Es ist ein Weg, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Warum funktioniert er so gut? Warum erreicht er so viele Leute? Mich hat interessiert, was treibt diesen Mann an? Warum macht er das? Was sind auch seine Tricks? Und da habe ich schon viel gelernt und viel kapiert aus seinen Antworten. Es war ja ein 3,5-stündiges Gespräch. Und ich glaube, da kann man schon das ein oder andere lernen, ohne dass man unter die Populisten geht. Und wenn man dann den Leuten zeigt, wo vielleicht Schwachstellen bei seinen Argumenten sind, und da habe ich mich wirklich abgemüht, das zu machen, dann ist ja auch viel gewonnen. Und in der Hoffnung, dass Amann Unframed damit auch Leute erreicht, die vielleicht sonst keine klassischen Medien hören oder sehen.
Also ich verstehe das schon ein Stück weit, dass es ja ursprünglich sie ihn zu einem Gespräch eingeladen hat. Und beide sich dann auch immer wieder wechselseitig Fragen gestellt haben in diesem 3,5-stündigen Gespräch. Aber irgendwie ist das schon ein bisschen sehr dick aufgetragen. Jetzt hat Melanie Amann natürlich medial die deutlich größere Erfahrung. Aber ich behaupte mal, dass Ben mit seinem Format und dem Podcast die wirklich, wirklich deutlich größere Reichweite hat. Amann Unframed. Wird das mehr als nur eine billige Kopie des wahrscheinlich aktuell erfolgreichsten Interview-Podcasts in Deutschland. Ich wurde übrigens kürzlich darauf hingewiesen, dass ja Tim Gabel auch einen sehr erfolgreichen Podcast mit so Interviewgesprächen betreiben würde. Da saßen auch schon Politiker, Christian Lindner, Sarah Wagenknecht oder Frauke Petri beispielsweise. Die waren auch alle wiederum schon bei Ben im Podcast. Aber das sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Der hat auch eine ziemlich große Reichweite. Was lässt sich abschließend zu ihrem Auftritt bei Ben und seinem Auftritt bei ihr sagen? Melanie Amann hat in 3,5 Stunden eindrücklich das Problem des modernen Journalismus in Deutschland dargestellt. Einordnung, Erklärung, letztlich Bevormundung. Dem Leser muss erklärt werden, wie er Ereignisse einzuordnen hat, was Politiker eigentlich sagen wollten. Und wenn Alice Weidel sagt, dass sie in der AfD keine Rechtsextremisten kennt, dann muss ein guter Journalist da irgendwie einschreiten. Wie genau das aussehen soll, das hat sie uns nicht verraten, aber Melanie wird es ja besser wissen. Neben Bens Podcast hat sie auch den von Paul Ronsheimer schon mehrfach besucht und auch da jetzt für ihr eigenes Format geworben. Ich glaube, es reicht nicht aus, die Idee eines erfolgreichen Podcast-Formats mehr schlecht als recht zu kopieren, um dann genauso erfolgreich zu sehen. Ob ihr Konzept oder das dieser Funke Mediengruppe aufgehen wird, das wird sich zeigen. Die bisherigen Podcast-Formate sind zumindest auf YouTube kein großer Erfolg. Auf den anderen Plattformen ist es so, dass nur derjenige, der den Podcast auch hochlädt, tatsächlich sieht, wie groß die eigene Reichweite tatsächlich ist. In Bezug auf die AfD halte ich Amann für keine sehr gute Journalistin, das ist aber meine persönliche Meinung. Dennoch wünsche ich ihr für ihren Podcast alles Gute und im Gegensatz zu den Öffentlich-Rechtlichen ist ja auch niemand von uns gezwungen, diese Videos zu gucken, beziehungsweise für diese Videos zu bezahlen und dann das Gefühl zu haben, man müsste sie gucken, weil man es ja mitfinanziert hat. Alles andere regelt der Markt. Teilt mir sehr gerne eure Meinung zu ihrem Format in den Kommentaren mit. Habt ihr die ganze Sendung auf beiden Kanälen auch schon angesehen? Und am Ende nochmal der Hinweis auf meinen heutigen Werbepartner, Hörner Schreibwaren aus Dresden. Zum Glück hat Saskia Esken meine Arbeit noch nicht boykottieren wollen. Neben hochwertigen Schreibwaren gibt es auch Uhren bei Hörner zu kaufen, wie diese schöne Automatikuhr, die mich durch meinen Alltag begleitet. Mit dem Code MORGENSTERN10 erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure erste Bestellung. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr hier in Zukunft nichts verpassen möchtet, gern den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.